Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, du bist ja oft bei den Schuleingangsuntersuchungen dabei. Dort kommen Kinder zur Schule, die aktuell dann noch in der Kita oder in der Vorschule sind und lösen dann ein paar Aufgaben, sodass die Lehrer schauen können, wie jedes Kind so aufgestellt ist. Wie nimmst du die Kinder an diesem Tag wahr?
Ich finde, der Tag ist grundsätzlich immer schön. Ich freue mich immer, diese Motivation bei den kleinen Kindern irgendwie zu beobachten. Also die kommen wirklich mit Freude zu uns, sind ein bisschen schüchtern und ein bisschen eingeschüchtert. Aber grundsätzlich sind alle irgendwie voller Vorfreude auf die Schule. Also ich frage ja oft zum Beispiel, also das sind jetzt gehört zu meinen Standardfragen, ob sie sich auf die Schule freuen grundsätzlich. Es ist mir wichtig, dass die Kinder sich darauf freuen. Gelegentlich kommt es vor, dass ein Kind sagt, nee, möchte lieber in der Kita bleiben. Dann gehe ich im Nachgang nochmal mit den Eltern ins Gespräch und gucke irgendwie, woran das vielleicht liegen kann. Aber Fakt ist, die Kinder antworten meistens, die freuen sich auf die Schule, die wollen unbedingt lesen lernen, die wollen schreiben lernen, die wollen rechnen können, die wollen Freunde finden und so weiter und so fort.
Gut, also nimmst du die Kinder vor der Einschulung wahr, dass alle eigentlich hochmotiviert sind. Wie sieht es dann später, sagen wir mal nach 3 Jahren, in der 3. Klasse aus, wenn du da in die Klassen reinguckst? Ist die Motivation dann immer noch da?
Na, es ist auf jeden Fall eine Lücke zwischendurch entstanden. Also man kann vieles feststellen tatsächlich. Rückzug ist oft irgendwie ein Merkmal, Minimalstrategien, Angst vor Fehlern. Oft fällt nur der Satz, ich weiß es nicht, was lange nicht heißt, dass die es tatsächlich nicht wissen, sondern es ist meistens die Angst irgendwie vor Fehlern, vor Beurteilung, vor möglichen Sachen, die so verunsichern, dass das Kind lieber sagt, es weiß es halt nicht.
Würdest du sagen, das ist so ein bisschen dein Bauchgefühl oder kannst du das an bestimmten Dingen festmachen?
Nee, tatsächlich. Also Bauchgefühl ist es halt nicht. Es ist ja fundiert. Also es gibt viele Studien irgendwie dazu, zum Beispiel die Fähigkeit Selbstkonzept zum Beispiel. Also das ist das Konzept, das ist zusammengefasst, ist das, das Selbstbild, was wir von uns selbst haben. So, und dann sagt Ulrich Trautwein zum Beispiel, der ist deutscher Bildungspsychologe und Professor an der Uni Tübingen, der sagt, dass das Fähigkeits-Selbstkonzept von Kindern früh stabil wird und nur, dass negative Zuschreibungen sich deutlich verfestigen als das Positive zum Beispiel. Und das führt dann zu Problemen. Also das heißt zum Beispiel, wenn ein Kind ab Klasse 2 lernt, ich bin nicht so gut in Mathe zum Beispiel, dann wird das extrem schwer sein, das aus dem Kind wieder rauszubekommen.
Also sind negative Erfahrungen, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Ich kenne zum Beispiel in Börsentheorien ist es zum Beispiel auch so oder im Sport, dass negative Erfahrungen dann schwerer wiegen als positive Erfolge.
Genau, also ich hatte mal gelesen, man braucht 7 positive Erfahrungen, um eine negative wegzuwischen sozusagen. Also da merkt man, welchen Effekt negative Erfahrungen irgendwie grundsätzlich haben. Für die Schule ist es ja so, und das wurde dann von ihm quasi nachgewiesen, also er sagt, das akademische Selbstkonzept sinkt nachweislich im Laufe der Grundschulzeit. Vergleichsprozesse nehmen dann stark zu. Und besonders betroffen ist es im Fach Mathematik zum Beispiel, was mir das Herz natürlich bricht als Fachausbilder für Mathematik.
Okay, weil Mathematik, also du hattest ja vorher gesagt, diese Vergleichsprozesse nehmen stark zu. Und Mathematik ist natürlich ein Fach, wo man sich objektiv sehr gut vergleichen kann, was jetzt vielleicht in Deutsch, wenn man Lyrik vorträgt, kann man immer noch so mit Geschmack vielleicht argumentieren, ne?
Genau, vielleicht geht es dann tatsächlich einher mit dem Vergleichen. Also Vergleichsprozess nehmen dann zu und das ist in Fachmathematik relativ einfach, sich zu vergleichen, theoretisch würde ich sagen.
Und du meintest ja, dass dieses akademische Selbstkonzept sinkt im Verlauf der Grundschulzeit. Dieses akademische Selbstkonzept, Das ist dann, wie man sich selber wahrnimmt, sozusagen. Oder genau, wie man seine Leistung wahrnimmt. Genau,
das ist das Bild, was wir von uns selbst irgendwie haben. Und es ist ja so, es ist ungefähr das Konzept wie, ich bin ein großer Fisch im kleinen Teich oder ein kleiner Fisch im großen Teich. Und die Kinder kommen in die Schule und die sehen sich als großer Fisch im kleinen Teich. Die fühlen sich richtig mächtig. Und es ist schön zu beobachten, was sie sich alles tatsächlich trauen. Und dann im Laufe der Zeit fühlen sie sich dann eher wie kleine Fische im ganz großen Teich. Und da verlieren wir die Kinder.
Würdest du dann sagen, dass die Motivation an der Leistung auch gekoppelt ist? Also ist das so ein bisschen, was da mitschwingt?
Genau, also die BIKS-Studie der Universität Bamberg zum Beispiel, die hat Langzeitbefunde dazu und die sagt ganz klar, dass die Motivation sich früh in der Leistung differenziert, dass die wahrgenommene Kompetenz im Laufe der Zeit, der Grundschulzeit, deutlich sinkt und zwar rasant und dass Leistungsangst einfach deutlich steigt.
Okay, wenn du jetzt das Schlagwort Kompetenz in den Ring wirfst, fallen mir eigentlich gleich zwei Namen ein. Und das sind Deci und Rein. Die hatten wir schon öfter mal bei uns im Podcast und da dreht sich ja viel um das Thema Kompetenz.
Genau, das sind die zwei Spezialisten zum Thema Selbstbestimmungstheorie. Und die haben festgestellt, dass Kinder drei Sachen brauchen, um sich wohlzufühlen sozusagen. Und das ist Kompetenz, Autonomie und Zugehörigkeit.
Und Kompetenz jetzt nicht im Sinne, der Lehrer ist kompetent, sondern das geht um die eigene Kompetenz.
Genau. Also es geht darum, irgendwie Selbstverantwortung übernehmen zu können und das Gefühl zu haben, irgendwie das alles beherrschen und leisten zu können. So, und das Problem ist, wenn Schule Primärvergleich erzeugt, wird das Kompetenzgefühl untergraben und eines davon dauerhaft verletzt wird, dann sinkt die Motivation tatsächlich.
Also müsste man wirklich darauf achten, dass all diese drei Komponenten erfüllt sind, um die Motivation dann oben zu halten.
Genau, die Kinder brauchen das Gefühl, kompetent zu sein. Und das geht daher und damit einher, dass man sie dazu befähigt, kompetent zu sein. Und da appelliere ich dazu, wirklich mit Kompetenzrastern zu arbeiten, dass die Kinder genau wissen, wonach sie arbeiten sollen. Erst dann können sie selbst bestimmen, okay, wenn ich alles angekreuzt habe und entweder ich kann es oder ich kann es nicht, kann ich handeln. Es ist kein Roulette. Und solange das nicht gang und gäbe ist, dann sind die Kinder, haben das Gefühl, die Kinder, dass sie ausgeliefert sind. Und dieses Ausgefühl, das Gefühl der Ausgeliefertsein ist einfach kein schönes Gefühl. Die Kinder müssen verstehen, dass sie es in der Hand haben. Und wenn man eine Umfrage startet, dann antworten ein Großteil der Kinder, die haben gar nichts in der Hand. Und das ist doch tragisch.
Dann lass uns mal von den Studien in die Klassenzimmer gucken. Also du hattest jetzt mehrmals auch gesagt, dass gerade diese Vergleiche schwierig sind und negativ auf dieses Kompetenzgefühl einwirken. Wenn ich jetzt an Schule denke, eigentlich der größte Vergleich sind ja die Noten. Würde es dann reichen, sagen wir mal, die Noten? Also ich glaube, Klasse 1 bis 2 ist ja in Brandenburg generell ohne Noten. 3 kann man über die Eltern
3 und 4
kann man über die Eltern verlängern. Also würde das dann schon mal helfen? Sind die Noten dann das Problem? Und wenn man die abschafft, wäre es besser?
Na, die Noten, also diese Vergleichbarkeit ist nur ein Teil des Problems. Also wir verlieren auch an der Stelle, es ist wichtig anzumerken, dass wir nicht die Kinder durch schlechte Absichten verlieren. Also sind die Lehrkräfte, die da arbeiten, die stellen sich nicht morgens hin und sagen, meine Absicht ist, dass die Kinder dran scheitern. Sondern durch die Strukturen. Also die Strukturen, die unser Schulsystem momentan hat, lassen die Motivation sinken, lassen die Ängste steigen und diese Kompetenzbewusstsein wird einfach untergraben und das ist halt schade. Auch ohne Noten, also um noch kurz auf deine Frage zurückzukommen, auch ohne Noten wissen die Kinder sehr wohl, sich einzuordnen. Viele Lehrkräfte benutzen die Smileys, die Punkte, die Sternchen. Die Kinder vergleichen sich trotzdem, wie viele Fehler wurden markiert und, und. Also Kinder verstehen ganz schnell irgendwie Rangordnung, ganz früh. Also die sind ja nicht dumm. Auch allein zum Beispiel, wenn Lehrkräfte fragen, wer ist jetzt schon fertig, wer hat denn alles richtig, wer kann das schnell vorlesen, damit alle mitlesen können. Also man hat viele Floskel drauf, unbewusst teilweise, die einfach das Selbstwertgefühl der Kinder irgendwie völlig zerstört, ohne es böse zu meinen. Und es geht darum, sie sich im Alltag dessen bewusst zu sein, um sie irgendwie vielleicht aus dem Wortschatz einfach ja rauszuradieren.
Wenn Kinder sich schlecht fühlen, wenn sie das Gefühl haben, die anderen sind besser, macht es dann Sinn, Klassen nach, also angenommen, das ist jetzt eine dreigleisige Schule, die hat dann Klasse 1 A, B, C. Macht es dann Sinn, eher Unterricht nach Leistung irgendwie einzusortieren oder hilft das dann nicht? Also wenn man mehr eine homogene Leistung hat, würde das dann helfen, dass die Kinder sich anders wahrnehmen?
Genau, also das kommt auch von Herrn Trautwein zum Beispiel, der sagt, das nennt man dieses Big Fish Little Pond Effekt. Also es geht ja darum, das habe ich am Anfang auch gesagt, wie die Kinder sich in der Umgebung wahrnehmen und in einer leistungsstarken Umgebung zum Beispiel sinkt das Selbstkonzept der Kinder. Und auch obwohl sie vielleicht objektiv eine gute Leistung erbringen, wenn sie merken, irgendwie grundsätzlich ist das Leistungsniveau irgendwie hoch, dann werden sich die Kinder irgendwie schlechter fühlen tatsächlich, als sie es tatsächlich sind.
Also hilft es im Endeffekt auch nicht wirklich, weil die Kinder sich trotzdem einsortieren und da geht es dann anscheinend gar nicht so um den Abstand, sondern tatsächlich ums Ranking.
Genau, und zusammenfassend kann man trotzdem an der Stelle sagen, dass leistungsorientierte Vergleichssetting einfach grundsätzlich und langfristig intrinsische Motivation irgendwie senken.
Womit wir wieder bei der Struktur dann sind, ne?
Genau.
Wie geht man dann damit so ein bisschen um? Weil es gibt ja Kinder, die haben, sagen wir mal, mehr Talent für Mathe, manche weniger. Wie kriegt man das dann hin, dass diese Vergleiche nicht so stattfinden?
Naja, man muss mehr auf Prozesse irgendwie achten und weniger auf Ergebnisse. Also viel zu oft noch in Schulen wird über die Ergebnisse, die Noten, ob ein Ergebnis richtig ist oder falsch ist, das sind so die Merkmale irgendwie für Erfolg quasi. Das ist die Währung an Schulen und das ist halt schade. Wichtiger sind einfach die Prozesse, die Denkprozesse oder die Strategien, die dazu geführt haben. Egal, ob das Ergebnis richtig oder falsch ist am Ende, also dass darüber gesprochen wird, dass es nicht darum geht, schnell und fertig zu sein, dass es nicht darum geht, irgendwie der Erste zu sein, der Letzte zu sein oder alles richtig zu haben, sondern dass es wirklich darum geht, irgendwie Denkprozesse anzustoßen und Denkprozesse zu besprechen, um zu gucken, irgendwie, wie die Kinder tatsächlich denken. Und dazu gibt es auch irgendwie, das sind so Kriterien, die für die Kinder relevant sind und die deren Mindset irgendwie nachhaltig prägen. Und dazu hat Carol Dweck zum Beispiel auch gesagt, die ist bekannt für dieses Fix-Mindset und Growth-Mindset, nicht neu ist, aber momentan ein ganz großes Thema ist an Schulen. Die Kinder entwickeln ein Fix-Mindset, wenn Leistung als Fähigkeit interpretiert wird. Also wenn es darum geht, die Ergebnisse irgendwie sind richtig, meine waren falsch, dann ist mein Mindset irgendwie nicht gerade positiv und das bleibt irgendwie verankert. Wenn Leistung als Talent interpretiert wird, wenn es wirklich nur um die Ergebnisse irgendwie geht und da sind zum Beispiel, dann kommen Sätze wie, okay, du bist ja nicht so gut in Mathe oder das Fach liegt dir einfach nicht und das bleibt bei den Kindern auf immer und ewig. Das kriegt man nicht einfach wieder wegradiert. Mhm. Diese Sätze sollten nicht in unserem Wortschatz und viele haben sie einfach drauf, trotzdem vielleicht unbewusst. Es geht aber auch irgendwie, du bist ein Mathe-Genie. Das ist genau das falsche. Das ist genau so ein falscher Satz. Du bist ein Mathe-Genie. Das heißt, irgendwie, dieses Kind wird dieses Selbstbild auch schützen wollen. Mhm. Und es geht nicht mehr auf Risiko. Es wird immer nur das machen, was von einem erwartet wird.
Weil es dann Angst hat, Fehler zu machen und dann dieses Mathe-Genie-Label zu verlieren.
Ja. Genau, und das ist doch so schade.
Also im Endeffekt sagst du, dass die Ansprache nicht sein soll, du bist schon fertig oder du hast alles richtig, weil du gute Fähigkeiten hast, sondern du hast alles richtig, weil du die richtige Strategie angewendet hast. Und das impliziert ja...
Na, weil, wenn du überhaupt eine Strategie anwendet hast, das finde ich schon mal die irgendwie. Mhm. Wenn du einen Plan hattest, wie du vorgehen sollst, wenn du das auch versprachlichen kann, wenn... Also wenn da wirklich, wenn es darum geht, irgendwie, dass Leistung wirklich als Strategie interpretiert wird, dann ist Growth Mindset irgendwie etabliert.
Weil jeder diese Strategie auch erlernen kann, genau. Und die nicht gekoppelt ist an die Persönlichkeit.
Genau, richtig. Also viele Rückmeldungen im Alltag sind ergebnisbezogen und nicht strategiebezogen. Und das führt wirklich zu Schwierigkeiten und selbst wenn sie positiv formuliert sind und gut gemeint sind, wie du bist ein Mathe-Genie, dann führt das nicht zu guten Ergebnissen, weil das führt nicht zum Kompetenzaufbau. Mhm. Das Kind wird kein Risiko mehr eingehen, es wird einfach das Selbstbild einfach sichern wollen und dann ist es irgendwie schwierig.
Ja. Beim Fußball machen wir häufig Ballschule. Da sind die Kinder dann auf der Torauslinie und müssen dann bis zum 16er dribbeln und dann dabei bestimmte Übungen machen. Und viele Kinder haben immer das Gefühl, ich muss als Erster bei der Linie sein. Und häufig spielen die dann den Ball relativ weit vor, rennen hinterher und machen diese Übung dann gar nicht richtig. Aber man kriegt es einfach bei denen nicht raus, dass wer als Erstes an der Linie ist, der hat die Übung am besten gemacht. Wobei es eigentlich eher darum geht, möglichst viele Ballberührungen zu machen und möglichst häufig die Übung auszuführen und möglichst genau.
Genau,
ist es in der Schule auch?
Genau, so ist es in der Schule auch. Es geht zum Beispiel darum, wer zuerst einen Test abgibt oder eine Klassenarbeit zuerst abgibt. Da sage ich den Kindern, es ist mir doch egal. Ihr habt irgendwie 3/4 Stunden Zeit. Es ist mir doch egal am Ende, wer zuerst abgegeben hat und wer als Letzter war. Ich habe gesagt, ich mische danach die Sachen so, dass es für mich irgendwie passend ist. Ich werde mich ganz sicher nicht daran erinnern. Der Erste war Kind X und der Letzte war Y. Ist für meine Bewertung überhaupt nicht relevant. Wichtig ist aber, wenn ein Kind kommt und sagt, Frau D., ich habe die ganze 3/4 Stunde Zeit genutzt und ich habe mehrfach meine Arbeit nochmal durchgelesen. So,
und dann geprüft, weiß ich, ja.
Und geprüft, um sicher zu sein. Und im besten Falle kommt das Kind noch und sagt, ich habe sogar Fehler gefunden. Dann sage ich, Kind, das ist super, das war eine tolle Strategie, die du angewandt hast. Lass uns mit der Klasse nochmal darüber reden. Viele denken, naja, wer schnell ist, ist halt gut und wer langsam ist, ist halt schwach und schlecht und tatsächlich gibt es halt Befunde, die sagen, dass tieferes Verstehen irgendwie Zeit braucht und das hat irgendwie damit nichts zu tun, ob ich schnell war oder nicht, sondern es geht darum, irgendwie, wie vertieft bin ich rangegangen, wie tief bin ich rangegangen und was bleibt am Ende übrig. Also Tempo ist kein Qualitätsmerkmal und wenn Tempo innerhalb der Klasse quasi belohnt wird, dann lernen die Kinder einfach nur oberflächlich und dann ist es nicht nachhaltig.
Wie sieht es dann mit der Fehlerkultur aus? Weil du ja vorhin gesagt hast, Kinder versuchen dann ihren Status vielleicht auch so ein bisschen zu beschützen. Wie müsste man diese Struktur, wie mit Fehlern umgegangen wird, in der Schule anpassen?
Naja, also in der Lernpsychologie ist es ja so, Fehler sind Informationsquellen. Also daraus lernt man irgendwie. Und in der Schule wiederum ist ein Fehler gleich was Negatives. Und da schaffen wir es noch nicht, dass die Kinder diese Fehler wirklich, obwohl überall sieht man Plakate, Fehler sind Helfer und so weiter, aber so wird es überhaupt nicht vorgelebt. Die Fehler werden rot markiert, und die sind einfach als falsch irgendwie markiert, die werden dann emotional kodiert und dann werden Fehler dann sozial riskant. Und das führt dann dazu, dass die Kinder das Risiko dann irgendwann vermeiden und das führt dann dazu wiederum, dass man sich weniger meldet, dass man nur noch das Nötigste macht und so weiter und so fort, um bloß sicher zu sein.
Würdest du dann sagen, man müsste etwas an der Struktur der Aufgaben oder des Unterrichts ändern, um da die Fehlerkultur zu verbessern?
Ja, natürlich, weil viele Aufgaben momentan sind reproduktiv. Das heißt, die Kinder rechnen, die Kinder schreiben ab, die Kinder ergänzen. Da müsste man einfach viel tiefer irgendwie reingehen und wirklich begründen lassen, vergleichen, erklären, einen Denkweg erklären, Strategien und so weiter, um einfach zu verstehen. Also wenn man einen Fehler versteht, wenn man versteht, wie ein Fehler entstanden ist, dann ist das Risiko, dass sich so ein Fehler wiederholt, irgendwie gering. Wenn man aber nur einen Fehler markiert als Fehler, dann ist es irgendwie... hat kein
Gewicht, Mehrwert.
Kein Mehrwert. Ja. Also, und das finde ich irgendwie schwierig. Also, es fehlt oft einfach diese kognitive Aktivierung. Die Kinder lernen immer noch zu sehr an der Oberfläche. Das ist auch nachgewiesen tatsächlich. Also die PISA der OECD-Länder zum Beispiel, die hat ganz klar gezeigt, dass tiefe Verstehensprozesse sind entscheidend für langfristigen Kompetenzaufbau und die fehlen uns.
Sind es auch Sachen, wir hatten ja auch schon mal eine Folge über Hattie, sind es dann auch Sachen, die du bei Hattie auch wiederfindest? Hat der da Aussagen drüber getroffen?
Genau, also da sind viele Faktoren, die auch reinspielen zum Beispiel. Also eine Lehrer-Schüler-Beziehung hat eine hohe Effektstärke und das wäre zum Beispiel das Thema bei Fehlern. Wie gehen die Lehrkräfte mit Fehlern um? Wie wird das thematisiert? Also ich kann mich über Fehler echt begeistern. Ich finde die toll, wenn die Kinder auch noch erklären, wie sie gedacht haben, wenn sie sich auch noch trauen, über ihre Fehler zu reden und sich da nicht anfangen zu verstecken zum Beispiel. Das ist doch super, weil dann vermeide ich, dass dieser Fehler grundsätzlich in der Klasse irgendwie wiederholt wird, ohne dass das Kind sich bloßgestellt fühlt. Und das dafür braucht man eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung, die ist irgendwie unabdingbar. Dann braucht es auch Feedback, also wie gebe ich irgendwie das Feedback irgendwie hin, dass die Kinder das wirklich hinnehmen können, ohne sich angegriffen zu fühlen, ohne sich wertlos zu fühlen, ohne sich klein zu fühlen. Und das, egal auf welcher Niveaustufe die Kinder gearbeitet haben, dass jeder irgendwie ein Feedback bekommt zu seinem Lernen und nicht zu den Ergebnissen. Genau, und danach die Selbsteinschätzung. Also ist mit die höchste Effektstärke, also von den Faktoren, der Faktor mit dem höchsten Effekt, mit der höchsten Effektstärke. Und die Kinder müssen lernen, sich selbst einzuschätzen, um einfach auch zu wissen, was sie geleistet haben, was sie vielleicht noch leisten können. Das, daher wieder Kompetenzraster sind da auch nochmal irgendwie wichtig und relevant, damit die Kinder sich wirklich aktiv einschätzen können, realistisch einschätzen können. Und dann stärkt das auch wieder die Selbstwirksamkeit. Und dann kommen wir wieder bei Detti und Ryan. Wenn wir das haben und die Kinder sich selbstwirksam erleben, dann kommt es zur Motivation.
Ich bekomme ja mit bei vielen Lehrkräften, die versuchen ja verschiedene Methoden oder überlegen sich, wie sie dann ja, Dinge erklären können der Klasse. Wo liegt dann das Problem?
Naja, entscheidend ist, dass das Kind seinen Lernfortschritt versteht, um das wieder reproduzieren zu können. Und unser Feedback wirkt extrem stark, zum Beispiel, wenn es auf Strategieebene irgendwie ansetzt. Und das heißt, die Kinder müssen verstehen, warum sie erfolgreich waren, um das irgendwie weiterführen zu können. Wenn das Kind das Gefühl hat, es war ein Zufall und ich habe es nicht in der Hand und kann es nicht reproduzieren, dann hat die ganze Methodenvielfalt und alles Mögliche hat gar keine Relevanz. Das Kind muss verstehen, was hat dieses Kind geleistet, wie ist es zu diesem Lernfortschritt gekommen.
Gut, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich backe gerne Scones und manchmal werden die super und manchmal gehen die einfach nicht auf. Und ich weiß nicht warum und ich kann es nicht reproduzieren.
Genau, das ist frustrierend.
Das ist sehr frustrierend.
Die Kinder müssen wissen, welche Schritte haben dazu geführt, dass sie jetzt erfolgreich waren. Die müssen nicht wissen, dass sie erfolgreich waren. Also es reicht nicht, denen zu sagen, die waren erfolgreich. Genau, ich glaube, das ist eine gute selber, Zusammenfassung. Ja. Genau, die müssen nicht wissen, dass sie erfolgreich waren. Die müssen wissen, welche Schritte haben dazu geführt, dass sie
damit
jetzt erfolgreich
waren,
damit sie es reproduzieren können. Weil ansonsten ist alles nichtig. Das ist alles leer und verloren. Und das ist schade.
Lass uns dann mal beispielhafte Schüler uns angucken, was in der ersten Klasse sehr motiviert war. In der dritten Klasse ist es ein Mädchen, was stets und ständig leise arbeitet. Wenn sie sich meldet, gibt sie, sag mal, Antworten, ist aber nicht so risikobereit, sondern geht eher auf die sicheren Antworten. Und bei offenen Aufgaben weiß sie nicht so recht, was sie antworten soll. Da kommt sie nicht so richtig mit zurecht.
Naja.
Ansonsten stört sie nicht, fällt nicht auf. Und Sauma ist so der typische Dreierkandidat. Wie würdest du das Kind einschätzen? Was ist da mit der Motivation passiert?
Naja, ich würde schon vermuten, dass das Kind schon die ersten Misserfolge irgendwie erleiden musste. Das Ganze ohne Strategierückmeldung, also wirklich die bloße Rückmeldung, dass die Ergebnisse quasi falsch sind. Das Kind vergleicht sich mit schnelleren und erfolgreichen Kindern. Und das Kind braucht wahrscheinlich Lob, um sich als erfolgreich irgendwie wahrzunehmen. So, und das kriegt sie nicht. Also das kriegt sie halt nicht. Und dann hatten wir vorhin das Thema irgendwie großer Fisch im kleinen Teich oder kleiner Fisch im großen Teich. Und das Mädchen, was in der ersten Klasse sich eher als großer Fisch im kleinen Teich wahrgenommen hat, hat die ersten schlechten Erfahrungen gemacht und diese sind mit schlechten Gefühlen irgendwie verbunden und das Kind ist ja jetzt der kleine Fisch.
Und rutscht so innerlich im Ranking weiter runter.
Genau.
Ein anderes Beispiel, ein Kind, was zwar sehr langsam rechnet, also wo man immer sagt, naja, der ist recht langsam im Rechnen, aber dafür ist er sehr gründlich und eigentlich macht er dann auch keine Fehler, wenn er in seinem Tempo rechnen kann. Von ihm wird aber immer wieder mehr Tempo gefordert. Also du musst schneller werden. Rechne mal schneller, du wirst nie fertig im Unterricht. Was passiert bei so einem Kind?
Naja, es wird also voraussichtlich, wird es irgendwie versuchen, mit der Zeit irgendwie abzukürzen. Es wird weniger erklären, es wird weniger tief irgendwie in die Tiefe gehen und er wird sich auch wahrscheinlich seltener einfach melden. Und das nicht, weil er es nicht kann, sondern weil er gelernt hat, Tempo zählt mehr als Denken. So, und dann ist die Rechnung bei den Kindern irgendwie ganz schnell.
Und dadurch verliert er dann eigentlich an Leistung.
Naja, er hat sich nach unten, also in der Leistungs-, in sein Leistungsniveau quasi hat er sich nach unten angepasst.
Also für mich hört sich das an, dass die Kinder so ein bisschen innerlich aufgegeben haben. Was gibt's so typische Verhaltensweisen bei Kindern, wo du sagst, das sind so die Warnsignale, die Lehrer irgendwie wahrnehmen sollten?
Naja, es ist immer schwer, irgendwie alles auseinanderzuhalten, aber Fakt ist, also wenn Kinder nur noch arbeiten, wenn sie direkt angesprochen werden zum Beispiel, oder wenn keine Transferfragen mehr kommen, die früher vielleicht gekommen sind, aber Transferfragen verlangen irgendwie Denkzeit und diese Denkzeit, die ist halt nicht gegeben, wenn ich Tempo geben muss. Wenn Lösungswege irgendwie nur noch nach Schema A gemacht werden und diese Kreativität, diese Anfangskreativität verlieren. Wenn kommen noch Beteiligungen in Gesprächen irgendwie stattfindet. Und wenn häufig oder häufiger der Satz, ich weiß es nicht, dann vorkommt, dann sollte man stützig werden tatsächlich. Und auch muss man sagen, es ist keine Faulheit von den Kindern, das ist einfach Selbstschutz.
Dann lass uns mal ein bisschen hands-on werden und mal darauf gucken, was müssen wir dann anders machen. Also wir haben ja so ein bisschen rausgearbeitet, Kinder kommen motiviert zur Schule. Anscheinend ist es so die Struktur, die Fehlerkultur, das fehlende Feedback und die Konzentration auf Leistung statt auf Strategien. Das würde ich so als die Punkte, die wir uns angeguckt haben. Wie gehen wir jetzt damit um? Was müssen wir dann anders machen?
Naja, wir müssen dringend und großflächiger werden, indem wir Kompetenzentwicklung sichtbar machen. Also, dass die Kinder genau wissen, woran sie tatsächlich dann arbeiten. Dass nicht nur Ergebnisse bewertet werden, sondern wirklich Lernfortschritte dokumentiert werden. Dass Strategien hoch und runter thematisiert werden. Dass Denkwege verglichen werden, damit die Kinder merken, es gibt nicht nur den einen Weg, was die Lehrkraft irgendwie gezeigt hat, sondern es gibt einfach mehrere Wege. Und die müssen besprochen werden. Ich hatte meine Tochter bereitet ja die Prüfung vor und wir haben Mathe zusammen gemacht und sie hat alles irgendwie immer feinsäuberlich ihre Antworten irgendwie aufgeschrieben. Und dann irgendwann sind wir ins Gespräch gegangen und ich habe nur noch Fragen gestellt. Kannst du das begründen? Wie bist du da? Warum hast du das so gemacht? Und sie ist in Stottern gekommen. Also sie konnte zwar auf dem Papier alles irgendwie berechnen und aber dieses Erklären war für sie zu viel. Das konnte sie halt nicht. Und das ist ein Problem.
Und bei Erklären sind wir immer auch relativ schnell beim Vokabular, ne? Deswegen sagst du ja auch immer, du redest viel mit den Kindern, um ja, damit die auch das entsprechende Vokabular.
Na, es geht immer um die Fachsprache.
Genau, das also, meinte ich.
Dass die irgendwie verinnerlicht werden, aber genau. Also wichtig ist zum Beispiel, dass man Fragen stellt und das, also dazu haben wir bereits mehrere Folgen an der Stelle, muss ich einhaken und sagen, also zum Thema Kompetenzraster haben wir eine Folge, ich glaube Inhalte, also Kreisgespräche haben wir auch ganz, ganz am Anfang, ich glaube wirklich im Sommer 25 gibt es dazu, also zu den Kreisgesprächen und genau in solchen Situationen.
Aus dem Cura-Modell.
Aus dem Cura-Modell, genau.
Okay.
Aber genauso kann man irgendwie Kompetenzen besprechen. Und das mache ich, also das habe ich, mache ich eigentlich ständig zum Sozialverhalten, Arbeitsverhalten, zu den Inhalten grundsätzlich. Also das ist bunt gemischt, da sind keine Grenzen gesetzt. Wenn die Kinder sich ein Ziel in der Woche genommen haben, frage ich, okay, wie ist es dir die Woche gelungen? Sagen sie, ja, ist mir gut gelungen. Frage ich, okay, was hast du anders gemacht? Und wenn sie sich das Ziel vornehmen, wenn wir das besprechen, wir besprechen Freitag, was nimmst du dir nächste Woche vor? Ja, ich möchte das irgendwie vielleicht besser machen. Dann frage ich, okay, wie könntest du das anstellen? Was sind deine Strategien? Wie willst du das machen? Was machst du, wenn du merkst, es klappt nicht? So, dass wir nicht wieder am Freitag sind und das Kind hat festgestellt, es hat nicht funktioniert, sondern das Kind muss Strategien haben, um irgendwie agieren zu können.
Mhm.
Und nur so kann sich ein Kind kompetent fühlen. Und das stärkt wiederum, also der Kreis schließt sich dann irgendwann, also das stärkt dann wieder irgendwie die Selbsteinschätzung. Also je mehr die Kinder sich selbst einschätzen können, dann umso höher deren Leistung. Also die Effekte steigern sich sozusagen. Dann sollte man auch fragen, welche Strategie hat dir geholfen? Wie bist du darauf gekommen? Kannst du deine Lösung wegen mit dem Partner irgendwie vergleichen? Schaut mal irgendwie, besprecht mal. Die Kinder müssen einfach Fortschritt erleben, also Erfolg an Strategien koppeln und nicht einfach, du bist gut oder deine Idee mit der Zerlegung war hilfreich, sondern es soll nicht um Ergebnisse, es soll um Prozesse gehen.
Hm. Du hattest jetzt gerade gesagt, die sollen vergleichen mit dem Partner und da geht es dann tatsächlich auch eher darum, die Strategien abzugleichen. Also wie genau. Bist du auf das, also nicht, hast du 6, ich auch,
genau,
ja, cool, nee. Sind wir beide richtig, sondern wie bist du auf das Ergebnis 6 gekommen?
Genau, also das, es geht nicht darum, dass sie die Ergebnisse irgendwie prüfen, sondern es geht wirklich darum, wie sind sie zu dem Ergebnis irgendwie gekommen.
Was dann auch einen positiven Effekt auf diese Fehlerkultur hat.
Genau, weil Fehler werden dann wieder ein bisschen entdramatisiert, würde ich sagen. Also die Kinder lernen einen professionellen Umgang mit Fehlern und dass Fehler irgendwie, dass Fehler kein Drama sind und Fehleranalyse sollte ein Teil der täglichen Routine sein im Unterricht. Also es sollte nicht die Ausnahme sein, dass wir heute, oh, ich habe heute festgestellt, viele Kinder haben einen Fehler gemacht bei der Aufgabe, deswegen besprechen wir das nochmal, sondern es sollte gang und gäbe sein, zu besprechen, warum es so gemacht wurde. Das machen wir tagtäglich im Unterricht. Wenn wir die TÜ, also diese TÜ, dazu haben wir auch eine Folge, die korrigieren wir wirklich tagtäglich und tagtäglich stelle ich Fragen. Warum hast du das so gemacht? Kannst du das nochmal erläutern? Was ist da die kleine Eins? Wie gehst du vor irgendwie mit dem Zahnstrahl? Und also völlig bunt gemischt, jeden Tag aufs Neue, sodass wir das alles thematisieren. Bis der Letzte auch die Strategie irgendwie im Kopf irgendwann hat und sie anwenden kann, darauf zurückgreifen kann am Ende. Also das Problem ist aber, dass unsere Kinder an Schulen lernen, dass Fehler sozial riskant sind. Man kann ausgelacht werden, es kann vieles schiefgehen in den Klassen und dann wird es schwierig. Und dann vermeiden die Kinder das Risiko und dann heißt es, ich melde mich lieber nicht.
Wie gehst du dann, wie machst du das mit dem Tempo? Also wir hatten ja vorhin gesagt, dass Geschwindigkeit und schnell fertig sein, dass ja kein Qualitätskriterium in dem Sinne ist. Das heißt, du würdest sowas dann auch gar nicht thematisieren. Also du fragst nicht, wer von euch ist jetzt schon fertig oder...
Nicht immer tatsächlich, um das mal sehr offen zu sagen. Tatsächlich, manchmal ist es hilfreich. Wir haben ja unser Rechenband und ich kann nicht irgendwie jeden Tag ein Blatt kontrollieren. Also wir kontrollieren zwar zusammen, aber ich kann nicht jeden Tag die Ergebnisse von meiner Klasse insgesamt irgendwie prüfen. Und deswegen frage ich. Ich frage aber... im Großen und Ganzen. Also es geht nicht darum, wer hat alles richtig, wer hat alles falsch, sondern ich frage ungefähr, wer hat irgendwie 2 Spalten, wer hat 3 Spalten, wer hat 4 Spalten. So und so ist es so. Und dann frage ich aber gleich im Anschluss, wer hat sich zum Vortag verbessert. Dann ist es meistens irgendwie dadurch, dass wir pro Woche nur eine Strategie haben, ist es von Tag zu Tag immer besser. Genau, und dann besprechen wir nochmal die Strategien, um sicher zu sein, dass die irgendwie gut sitzen. Also beim Rechenband frage ich tatsächlich, ansonsten im Laufe des Tages im Unterricht selbst eigentlich wenig, weil wir einen Plan haben. Wir haben irgendwie den Timer und die Kinder fragen, also früher war immer die Frage, okay, sind das Hausaufgaben, wenn ich nicht fertig bin? Und ich sage den Kindern, ich gucke irgendwie, wer tatsächlich arbeitet. Also ist ein Kind eigentlich in der Lage, das in der Zeit zu schaffen, aber quatscht die ganze Zeit lieber und macht Blödsinn, dann bin ich eher geneigt, Hausaufgaben zu geben. Hat sich ein Kind aber mit der Thematik irgendwie auseinandergesetzt, hat mit mir Gespräche geführt, weil es so schwierig war. Also merke ich, dass das Kind wirklich inhaltlich gearbeitet hat, aber vielleicht doch nicht so weit gekommen ist. Dann so what? Dann sind es keine Hausaufgaben. Weil das Kind hat definitiv mehr Mehrwert gehabt, irgendwie das mit mir nochmal zu thematisieren oder mit seinem Partner, als das einfach nur pro forma abzuarbeiten, vielleicht sogar alles falsch zu schreiben, um einfach fertig zu werden, als Strategie nun mal. Und da sage ich, nee, dann sind es keine Hausaufgaben. Und ich auch in der Hinsicht differenziere ich in der Klasse. Ich sage irgendwie, für dich sind das heute Hausaufgaben und für das Kind nebenan sind es keine Hausaufgaben. Und ich begründe es genauso. Mittlerweile muss ich es nicht mehr begründen.
Da wird gar nicht verstanden. Mehr nachgefragt.
Genau. Also die wissen, die müssen einen Teil irgendwie leisten und dass ich jederzeit zur Verfügung stehe, wenn sie Fragen haben.
Also würdest du sagen, dass dieses, das ist zu schwer, gar nicht das ist, wo die Kinder dann aussteigen?
Genau, also Kinder steigen ja nicht aus, weil es zu schwer ist. Sie steigen einfach aus, wenn sie nicht verstehen, zum Beispiel, wofür sie das machen, wofür sie sich anstrengen sollen, und wenn sie einfach keinen Sinn erkennen, dann steigen sie aus. Also wenn es für sie bedeutungslos irgendwie erscheint, dann wird es schwierig. Und ich muss ehrlich sagen, das klingt eigentlich logisch. Also wenn ich selbst als erwachsene Frau irgendwie nicht weiß, wozu ich das machen soll, dann kann ich mich nicht hinsetzen und das machen. Und das habe ich schon mal, ich habe das schon mal erzählt, bei diesen Stoffplan, also Stoffverteilungsplan, was Anfang des Jahres irgendwie so Woche für Woche quasi gemacht werden soll, als ob man sich wirklich Woche für Woche daran halten würde als Lehrkraft. Auf die Frage, ob jemand das im Laufe des Jahres wieder bearbeitet hat, das war nein, kein Mensch hat sich danach irgendwie wieder, nicht mal die Schulleitung hat sich die Sachen angeguckt. So, und dann werde ich langsam lustig und sage, okay, wenn es im ersten Jahr irgendwie nicht mal angeguckt worden ist, wozu? So, dann im zweiten Jahr habe ich angefangen, Sachen auszulassen, habe die Dateien genauso betitelt trotzdem. Glaubst du, jemand hat es gesehen? Nö. So, und also, wenn ich als erwachsene Person genauso ticke, dann warum sollten die Kinder anders ticken? Dementsprechend ist es sinnvoll, denen zu sagen, okay, Das ist der Grund, warum wir das machen. Das sind die Momente, wo du das brauchen wirst. In welchen Situationen wirst du es brauchen? Und deswegen sage ich auch bei den Hospice immer, wenn das Warum am Anfang der Stunde nicht thematisiert wird, dann ist das Ziel einfach nichtig. Dann ist es einfach nicht erreicht, weil die Kinder haben abgearbeitet, aber die haben nicht auf ein Ziel hingearbeitet. Und das ist schade.
Also die Kinder brauchen diesen Sinn, um diese intrinsische Motivation zu haben, überhaupt zu lernen. Welche Bestandteile nutzen wir dann, um dass es auch nachhaltig ist, dass es bei den Kindern auch hängen bleibt?
Naja, kognitive Aktivierung ist zentral für nachhaltiges Lernen. Das heißt also für uns, wir sollen die Kinder begründen lassen, wir sollen selbst irgendwie begründen, warum wir das machen, aber besser ist es noch, wenn die Kinder es selber rausfinden, dass sie merken, okay, warum, oder dass sie irgendwie, dass man ein Problem schafft, die Kinder selber lösen. Ich war letztens bei einer Hospice und es ging um Würfelgebäude zum Beispiel und der Einstieg war mit einer Problemstrategie sozusagen. Ein Problem, ein Kind sollte dem Partnerkind ein Würfelgebäude irgendwie beschreiben und das Kind sollte das Gebäude quasi nachbauen. So, und das war für 2 Minuten Gesprächsthema. Die Kinder haben festgestellt in einem Plenum, okay, es war ganz schön schwierig, das zu beschreiben, sodass und dann haben sie eine Strategie gemeinsam entwickelt, okay, was könnte man machen? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, okay, man könnte den Raster benutzen, was wir als Bauunterlagen hatten, und vielleicht irgendwie Sachen da drin eintragen, um das irgendwie besser beschreiben zu können. Und dann zuerst ist das irgendwie Buchstaben. Der eine hatte die Idee, wie beim Schach, das war grandios. Und dann haben die Kinder aber festgestellt, okay, wir können auch die Anzahl der Steine in dem Raster irgendwie eintragen. So, das bedeutet, diese Problemlösestrategie, die die angewandt haben, dass die haben von einem Problem, sind sie zur Lösung selbstständig gekommen. Die haben sich so dermaßen selbstwirksam gefühlt, dass die Klasse keinen Halt mehr irgendwie. Und das war so schön. Man hat die Dynamik, also ich saß hinten, man hat aber die Dynamik bei den Kindern, bei der gesamten Klasse wahrgenommen, dass es für die ein tolles Gefühl war. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen keinen, der vorne steht und alles erklärt. Erklärt ist schon mal das falsche Wort. Wir wollen es nicht erklären. Wir wollen, dass die Kinder irgendwie lernen und das ist besser, wenn sie selbst erkennen. Wir brauchen also Lösungswege. Wir müssen Lösungswege vergleichen. Wir brauchen Transferaufgaben und nicht einfach nur Reproduktion und wir müssen einfach mit der Kognition irgendwie einbauen. Also was wir definitiv nicht brauchen, ist noch mehr Material, noch mehr Kopien. Und wir brauchen dringend mehr Denken. Mehr Denken, mehr Denkzeit, mehr kognitive Leistung.
Okay, ich denke, wir haben das Thema jetzt ganz gut besprochen. Sind noch irgendwelche Sachen, die wir vergessen haben, die du noch ergänzen möchtest?
Naja, mein Appell wäre wirklich irgendwie, dass man nicht die meiste Zeit als Lehrkraft damit verbringt, irgendwie zu überlegen, wie kann ich meine Klasse irgendwie noch mehr motivieren. Die Frage, die wir irgendwie haben müssen, ist, woran erkennen Kinder in meinem Unterricht, dass Anstrengung sinnvoll ist? Und woran erkennen die Kinder ihren Lernprozess und woran merken sie ihre Erfolge? Und das sind die Fragen, die wir uns stellen sollten und wirklich akut irgendwie dran arbeiten. Und wir haben ja schon heute besprochen und danach wird sich die Motivation von selbst einstellen. Also dann wird diese intrinsische Motivation einfach irgendwie sich aufbauen. Solange das nicht passiert, dann werden wir die Kinder immer wieder Stück für Stück irgendwie verlieren. Und da kann man nicht sagen, irgendwie die Kinder sind schuld, sondern das System ist halt schuld. Die Strukturen, das ganze System. Wir müssen wirklich, ich finde das tatsächlich echt tragisch, zu sehen, wie freudig die Kinder in diese Schuluntersuchung kommen und wirklich mit so viel Freude in die Schule gehen, die ersten Tage, im ersten Jahr vielleicht. Und wie das mit der Zeit so sinkt, und zwar rapid, wenn man aber bedenkt, dass die Grundschulzeit die erste Phase der Schullaufbahn ist. Das heißt, deren Schullaufbahn ist noch so lang. Und wir haben einen Großteil der Schülerschaft schon in der Grundschule irgendwie völlig demotiviert. Und zwar nicht aktiv, nicht bewusst und nicht böswillig, sondern durch die ganzen Strukturen, die momentan herrschen, ja, haben wir die Motivation irgendwo liegen lassen. Und das ist schade.
Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.